Wenn wir uns mit Meditation beschäftigen, ist zunächst wichtig, dass Meditation weniger damit zu tun hat, was wir tun, als wie wir das tun, was wir tun. Häufig wird ja Meditation damit in Verbindung gebracht, im Lotussitz zu sitzen oder andere meditative Haltungen einzunehmen. Und das hat sicher seine Bedeutung, weil die Form die Achtsamkeit und die Bewusstheit fördert und es bestimmte Formen gibt, die da besonders zuträglich dazu sind, in denen es besonders leicht fällt, bewusst zu sein, bewusst zu bleiben. Aber in erster Linie ist es wichtig, wie ich das mache, was ich mache, egal was ich mache. Dadurch wird es zur Meditation. Und das Kriterium, das Wie, das Hauptkriterium ist, wie bewusst ich das mache, was ich mache. Also Meditation ist eine Beschreibung für den Bewusstheitsgrad, in dem ich das tue, was auch immer ich tue. Je bewusster ich das tue, was ich mache, desto mehr entwickelt sich auch eine Art innere Ethik. Es fällt nämlich sehr schwer, bewusst Dinge zu machen, die ethisch oder moralisch verwerflich sind. Und dazu brauche ich jetzt keine 10 Gebote oder andere äußere Regeln, die mir dabei helfen, mich ethisch oder moralisch zu verhalten, sondern ich müsste mich nur darin schulen, besonders bewusst zu sein in dem, was ich tue. Viele von Ihnen kennen ja das Beispiel von mir schon aus einer Therapiesitzung, wo sich das vielleicht ganz leicht illustrieren lässt, wo ich mit einem Klienten zu tun hatte, der seine Autoritätsprobleme mit seinem Vater auf mich projiziert hat innerhalb der Therapie, was ja auch zulässig ist. Er überträgt, man spricht ja von Übertragung, er überträgt sein Problem auf den Therapeuten. Der Therapeut weiß es, dass er nicht damit gemeint ist, sondern eine Rolle hat, die er jetzt spielt in diesem Spiel. Und da ist sehr viel Aggression auf seinen Vater hochgekommen und auf meine Person projiziert worden, dass ich sagte, ich könnte ihn an die Gurgel. Da habe ich gesagt, ja, das sollte man dann schon machen. Nicht darüber nachdenken, sondern Sie sollten mir dann auch an die Gurgel gehen, aber machen Sie es bewusst. Sie legen mir die Hände um den Hals, Sie schauen in die Augen, Sie machen es langsam, sonst haben Sie ja nichts davon. Und warten ab, was dann mit Ihnen geschieht, wenn Sie es ganz langsam machen. Langsamkeit ist auch ein ganz wichtiges Kriterium. Deswegen verlangsamen wir im Tai Chi unsere Bewegungen. Weil wir, wenn wir Dinge langsam machen, uns leichter damit tun, Dinge bewusst zu machen. Im 100-Meter-Sprint ist es ganz schwierig, sich seiner selbst bewusst zu sein. Und wenn ich eine ganz weiche, langsame Bewegung mache, dann kann ich sehr präsent in ihr sein, mich spüren in ihr. Und so auch, wenn ich jetzt den Menschen anschaue, ihn am Hals fasse und langsam zudrücke und mir bewusst wird, was ich da mache. Im Affekt kann ich das ja gar nicht wahrnehmen. Aber wenn ich sehe, wie der langsam nach Luft schnappt und wie er Angst bekommt oder was auch immer und ich die Zeit dehne, dann wird mir über das Bewusstsein meiner Handlung klar. Und in dieser Klarheit wird sich bei den allermeisten von uns sehr schnell ergeben, dass sie das nicht tun wollen, was sie da gerade tun. Es gibt Menschen, die über Generationen so gequält worden sind oder auch in ihrer Jugend so gequält worden sind, wie Kampfhunde, immer wieder gequält und dann in dieser reflexartigen Haltung haben, ich muss, damit ich überhaupt überleben kann, anderes Leben ersticken, mit denen so ein Versuch schwierig sein könnte. Da muss man sich dann vielleicht auch Möglichkeiten frei halten, so einen Versuch dann abzubrechen. Aber normalerweise bei der ganz großen Mehrzahl von Menschen werden kann die dann so eine Handlung nicht mehr durchführen können, wenn sie dir bewusst macht. Deswegen gibt es diesen schönen Satz, der dem heiligen Augustinus zugesprochen wird. Er sagt, Liebe, das ist der höchste Grad der Bewusstheit, den wir erreichen können. Liebe. Liebe und dann tu, was du willst. Dann braucht es keine Regeln. Wenn du im vollen Bewusstseinszustand bist, dich voll präsent in dir fühlst, dann kannst du tun, was du willst. Dann brauchst du keine äußeren Vorschriften mehr, weil es dann ganz unmöglich ist, etwas zu tun, was nicht im Einklang mit der Schöpfung, was nicht richtig ist, bezogen auf eine höhere Gerechtigkeit. Wenn wir uns im Sitzen oder auch zum Beispiel beim Tai Chi, im Sitzen ist es ganz leicht, weil wir ja da ganz ruhig sind, unendlich viel Zeit haben. Noch mehr Zeit als in der Bewegung im Tai Chi, auch wenn wir dort sehr langsam uns bewegen. Wenn wir, aber nehmen wir das Beispiel mal Tai Chi, wenn wir uns in einer fließenden Bewegung befinden, sie ganz langsam machen, präsent in ihr sind, sie ganz bewusst machen, dann sind wir mit allen Sinnen in der Bewegung. Und dadurch wird sie, das ist das Schöne daran, sinnvoll, weil wir mit allen Sinnen bei ihr sind. Nicht besinnungslos etwas machen, nicht hektisch, nicht hyperaktiv, nicht gestresst, sondern mit allen Sinnen uns spürend, sinnlich, besinnlich. Diese Selbstwahrnehmung in achtsamer Form ist ein ganz wunderbares Entwicklungsmittel für den Menschen. Er entwickelt sich dann, ohne sich den Kopf darüber zerbrechen zu müssen, was er tun sollte, um sich zu entwickeln, ganz von selbst in all den Verrichtungen, die er macht, beim Radfahren, beim Spazierengehen, bei Arbeitsmeditationen, denn von der banalen Tätigkeit zur Arbeitsmeditation ist ja eigentlich nur der Schritt, dass ich achtsam und bewusst das mache, was ich mache. Ich konzentriere mich ganz auf das, was ich tue. Ich mache es liebevoll. Liebevoll ist es dann, wenn ich mich ganz einer Sache widme, Zuwendung ihr gebe. Menschen wollen ja auch Zuwendung haben. Und sie merken, wenn sich jemand ihnen wirklich zuwendet, dann liegt darin Liebe. Ich beschäftige mich mit der Sache. Ich mache sie nicht nebenher, so unter anderem, so zerstreut. Sondern ich mache sie einfach ganz. Ich wende mich einem Menschen ganz zu. Dann fühlt er sich wie beschienen von einer Sonne. Dann fließt ihm Wärme zu. Weil Energie Bewusstheit ist. Oder Bewusstheit Energie ist. Und wo immer ich Bewusstheit hinlenke, da fließt Energie hin. Also, wenn ein Mensch sich nach Liebe sehnt, dann muss er sich seiner selbst bewusst werden. Dann fließt durch diese Bewusstheit, die er auf sich richtet, achtsame Selbstwahrnehmung, Energie in ihn hinein. Und macht ihn Schritt für Schritt selbstbewusster. Er wird immer energiereicher. Eine Fülle an Energie im System. Wie gestern schon erwähnt, wir verlieren permanent Energie durch Zerstreutheit, durch Gedankenwanderung. Das sind Energien, die aus uns herausfließen, wie aus einem Energiefass, was durchlöchert ist, nach allen Seiten, fließt das Wasser ab. Deswegen lernen wir durch Achtsamkeit, uns zu konzentrieren auf Dinge, die Konzentration bei etwas zu halten. Im Idealfall zunächst bei uns zu halten. Zum Beispiel bei unserer Atmung. Denn ein bewusster Atem hat eine ganz andere Qualität als ein unbewusster Atem. Und in der Meditation geht es um Quantität. Um Qualität, nicht um Quantität. fast sagen, ein bewusster Atem leuchtet und fließt leuchtend durchs System. Füllt die Meridiane und die Meridiane leuchten auf. Und wenn er einfach so im Hintergrund abläuft, wir atmen halt einfach so und sind mit dem Gedanken weiß Gott wo, dann leuchtet er nicht. Dass dieses Bewusstsein leuchtet, ist mittlerweile durch bildgebende Verfahren nachgewiesen. Von Professor Popp. Man hat im astronomischen Bereich auf der Suche nach fernen Galaxien und wollte man da auch noch Sterne entdecken, mit Restlichtverstärkern gearbeitet, dass man auch ganz kleine Lichtquanten noch fassen kann. Und da war in einem Labor abends mal so ein Restlichtverstärker auf einer Pflanze gelegen, zufällig, in völliger Dunkelheit. Und man hat gesehen, diese Pflanze hat eine wunderbare Lichtaura. Die strahlt im Dunkeln Licht aus, obwohl sie abgeschnitten war. Ist man auf die Idee gekommen, ob Menschen sowas vielleicht auch haben. Und Menschen haben es weniger als Pflanzen. Pflanzen sind ja Lichtwesen. Die haben ja die Fähigkeit, sich von Licht zu ernähren. Wir müssen das erst lernen, Schritt für Schritt, uns von Licht zu ernähren. Aber auch wir strahlen. Und in uns strahlt besonders das, wo unsere Bewusstheit hingeht. Wenn Menschen also zum Beispiel lernen, ihr Bewusstsein, ihr Qi, würde man jetzt sagen, im Qigong, ihr Qi, ihr Bewusstsein, in die Hand zu lenken, sich auf die rechte Hand zu konzentrieren, sie dabei völlig zu entspannen, und man hält jetzt einen Restlichtverstärker vor die Hand, merkt man, die Hand beginnt zu leuchten. Wenn wir heute Nachmittag unsere 9 wichtigsten Energiepunkte auf dem kleinen inneren Qigong-Kreislauf jeweils mit 3 Minuten Bewusstheit beleuchten, beginnen auch die zu leuchten. Zum Beispiel das Jadekissen hinter dem Kopf, wenn wir uns auf dieses Energiezentrum konzentrieren. Oder oben der Scheitelpunkt, höchste Punkt. Das ist der Grund, warum es in allen Religionen Darstellungen von Menschen, die heil sind, die ganz geworden sind, gibt, die hinter dem Kopf leuchten, über dem Kopf leuchten, eine Aura haben, die leuchtet, weil dort die Bewusstseinspräsenz bei diesen Menschen so intensiv ist. Dass jemand, der vielleicht sensibel genug wäre, offensichtlich hat es Menschen gegeben, die das gesehen haben, sonst wäre es in die Malerei gar nicht so eingegangen, dass dieser Mensch hinter dem Kopf leuchtet, über dem Kopf leuchtet. Oder seine Hand leuchtet, wenn er die Hand auflegt einem anderen Menschen. Was ist das für ein schönes Gefühl, wenn ich mir denke, meine Leber braucht es vielleicht jetzt in der Woche, nicht nur über die Leberpackung, die Sie noch beschrieben bekommen, sondern abends zum Einschlafen legen Sie sich die rechte Hand auf den rechten Rippenbogen, wo die Leber drunter ist, die linke Hand vielleicht auch noch drauf, entspannen sich völlig, und lenken ihr Bewusstsein, ihre Wahrnehmung, gehen mit allen Sinnen in die rechte Hand und wissen jetzt, nachgewiesen mittlerweile, jetzt leuchtet meine rechte Hand und dieses Licht fließt ein in meine Leber. Schönes Gefühl. Behandlung. Im ganz schönen Sinne. Ich gebe mir Behandlung. Körperstrukturierte Menschen lachen über solche Dinge, denken sich, naja, Esokram. Wenn ein Virchow, den wir ja schätzen, in der Medizin sagt, ich habe viele Menschen seziert, aber eine Seele habe ich nicht gefunden, dann müsste ich ihm sagen, dann hättest du Metzger werden sollen. Aber nicht mit lebendigen Menschen arbeiten. Vielleicht als Anatom, gut, da geht es ja nicht darum, dass man Seelen erreicht, dass ihr die Seele bereits aus dem Körper weg. Aber wenn ich mit beseelten Lebewesen arbeite, dann sind andere Wahrnehmungen wichtig. Die höchste Stufe in der taoistischen Medizin ist das Anlächeln von Organen. Da denkt man natürlich auch, naja, ist das nicht ein bisschen eigenartig so. Aber wenn sie nicht nur die Hand auf ihre Leber legen, sondern sie lächeln ja auch noch zu, sie schenken ihr ein Lächeln. Lächeln hat eine ganz besondere Qualität. Wir wissen schon, wie gesund Lachen ist. Na, es gibt Lach-Yoga-Gruppen, was zugleich für erschüttert wird, die Organe dadurch besser durchblutet werden. Aber Lächeln spielt in einer ganz anderen Liga. Lächeln entsteht aus einer Situation heraus, wo ein Mensch unter dem Bodybaum sagt, als Buddha, es innerlich sagt, es ist vollbracht. Ich habe meinen Weg zu Ende gegangen. Und mit diesem es ist vollbracht, entspannt sich die Mimik. Es ist nach außen kaum sichtbar, aber es entspannt sich nach innen. Wie ein Mensch, der nach dem Todeskampf plötzlich weich wird im Gesicht. Es ist vollbracht. Oder wenn Sie, viele von Ihnen haben ja Erfahrung mit dieser Atemmeditation, die wir oft hier in diesem Kurs auch schon gemacht haben. Rebirthing oder bewusstes Atmen oder intensives Atmen. Wenn man sich da durchgeatmet hat durch so einen Prozess. Und am Schluss, die Therapeuten kriegen es natürlich mehr mit, wenn die Teilnehmer dann da liegen, entsteht so ein Babyface, so ein weiches Gesicht, so völlig gelöst. Das ist dieses Lächeln, was mit dem Lächeln gemeint ist. Und dieses Lächeln einem Organ zu schenken, ist das Höchste, was Sie dem Organ tun können. Das heißt natürlich, wenn sich ein Fuß gebrochen hat, gehört der geschient. Und vielleicht tut ihm auch Symphyton gut aus der Homöopathie. Aber wenn Sie dann noch die Hände drauflegen und lächeln ihm zu, weil Lächeln ist liebevolle Zuwendung. Lächeln hat was Aufmunterndes. Lächeln muntert auf, ohne zu drängen. Das ist diese ganz feine Qualität. Lächeln hat was Gütiges. Im Lächeln liegt so viel. Also, schenken wir uns auch hier, wenn es uns mal nicht so gut geht beim Sitzen, ein Lächeln. Wenn ein Knie wehtut, schenken Sie Ihrem Knie ein Lächeln. Wird schon wieder. Und lenken damit Ihre Bewusstheit auf ganz sanfte Art zu einem bestimmten Ort, zu sich. So wie ich heute beim Frühstück gesagt habe, ne, was wir am allermeisten brauchen, ist Liebe. Noch vor dem Atmen, noch vor der Flüssigkeit, noch vor den festen Schaften. Und geben Sie sich Liebe, indem Sie sie sich selbst zuwenden, Ihrem eigenen Atem zuwenden, ihn anschauen, während er fließt, ihn spüren, während er fließt. Und alles das spüren, was dadurch in Ihnen aktiviert wird. Und es kann manchmal auch sein, dass da Gewitterwolken hochziehen. Aber wir sitzen wie ein Berg. Und was kümmert es den Berg, wenn die Wolken vorüberziehen, auch wenn es Gewitterwolken sind. Und wenn wir so bei uns bleiben und einfach nur mit der Stille sind, dann verwandeln wir uns Stück für Stück. Ganz einfach. Und für diejenigen, die häufiger schon hier waren, ja auch praktische Erfahrung, die müssen es mir nicht mehr glauben. Die wissen, das funktioniert. Das funktioniert so, dass wir nach einer Woche dieser Praxis für ein halbes Jahr so viel Kraft angesammelt haben. Dass selbst dann, wenn wir uns nicht mehr so bewusst bewegen, es uns wesentlich besser geht als davor. Und vielleicht macht es uns Mut, dann uns auch zu Hause ab und zu mal einfach nur hinzusetzen und die Stille wirken zu lassen. Wir wollen jetzt im Anschluss noch unsere zwei Gruppen finden. Wir sind insgesamt 46, also werden 23 Gruppe 1 werden und 23 Gruppe 2 für das Tai Chi. Dazu wird jetzt die Claudia durchgehen und die Gruppe 1 berühren. Jeder, der also jetzt den Ritterschlag zur Gruppe 1 bekommt, berührt wird, weiß, er gehört für die ganze Zeit zur Gruppe 1, daran ändert sich nichts. Jeder, der nicht berührt worden ist, ist Gruppe 2 für die Tai Chi-Übung. Heute ist, wie im Programm angegeben, Gruppe 1 vormittags und nachmittags dran. Morgen wird Gruppe 2 vormittags und nachmittags dran sein. So wechseln wir jeden Tag, dass sich keiner benachteiligt fühlt durch Lichtverhältnisse, beim Spazierengehen oder so irgendetwas. Also heute vormittags und nachmittags, wenn wir unsere Tai Chi-Übungen machen, Gruppe 1 dran. Morgen sage ich es dann nochmal dazu, dann wechselt es immer. Gruppe 1 als erstes, ja. Erste Gruppe. Und dann bräuchten wir, wenn wir fertig sind, wenn die Claudia fertig ist, natürlich auch noch einen leeren Raum. Äußerlich, dadurch, dass wir alles beiseite räumen. Und innerlich als Vorbereitung auf die schönen fließenden Bewegungen an Tai Chi. Beim Tai Chi übrigens, um das noch dazu zu sagen, organisatorisch.